Das ist doch eine Frechheit, was der pfeift.
Was erlaubt Struss?
Ein Rudi-Völler. Es gibt nur ein Rudi-Völler. Ein Rudi-Völler.
So, und damit herzlich willkommen zurück zu Deutschlands bestem Sportpodcast. Wir sind wieder zurück aus der Sommerpause. Die Sportstunde ist wieder da. Wir haben heute, ich glaube, brennend relevante Themen nach einer quasi schon historischen Sportwoche zu besprechen. Und ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen. Und begrüße als erstes Luca. Wie geht's dir?
Moin, Servus, Gute. Herzlich willkommen zur Pausenstunde. Und herzlich willkommen oder liebe Grüße aus der Weltmeisterstadt Koblenz. Weil die Basketballer sind ja Weltmeister geworden und wir haben vorneweg auch ein Koblenzer bei der Basketballmannschaft dabei. Aber mehr dazu gleich. Und dann sage ich erstmal Servus in den Süden nach Jona, zu Jona.
Grüße gehen raus in die Runde. Ich hoffe, euch geht's gut, Leute. Wir haben, glaube ich, einiges zu besprechen. Deswegen will ich hier jetzt gar nicht lange einen Monolog halten. Wir haben, glaube ich, der Till hebt schon wieder ganz nervös die Hände, bevor wir nachher aber über die Nazio sprechen. Wollen wir, glaube ich.
Das ist richtig, ich hebe nervös. Ey, sorry, bist du fertig? Ich habe dich jetzt schon unterbrochen.
Nee, ich habe versucht, gerade eine smooth Überleitung zu finden, bevor wir.
Ah, ich habe aber noch was vor der smoothen Überleitung. Ich wollte noch ganz schnell wen grüßen, weil das habe ich jemandem versprochen. Das ist jetzt auf Französisch, bitte nicht erschrecken. Parce que avant de commencer cet épisode, je veux dire bonjour à Ovik et sa famille. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Et merci encore pour votre hospitalité à Aix. Et je vous souhaite tout le meilleur et bonne chance pour l'Olympique de Marseille cette saison. Merci, c'est ça. So, jetzt. Entschuldigung, das musste kurz sein.
Das war Französisch.
Das war Französisch. Gut, ja, Jona, jetzt werde ich die smoothe Überleitung machen.
Bildungsauftrag erfüllt.
Denn, Luca hat es schon angeschnitten, Weltmeisterstadt Koblenz, das war natürlich mal wieder ein ganz smoother Flex über den Heimatort. Aber ja, unser erstes Thema ist zur Abwechslung mal nicht der Fußball, sondern, das Wort Ball ist trotzdem drin, der Basketball. Denn man hat es sicher mitbekommen, die Randsportart Basketball ist für ein paar Tage mal zur deutschen Hauptsportart geworden, denn in einer Zeit, wie sagt man das so schön, wo das Land sich nach einem Helden sehnt, kommen ein paar Jungs herbei und gewinnen die Basketball-WM. Eure Einschätzungen, habt ihr es geguckt? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr stolz?
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, der Luca ist da, kann da gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Der ist ja wirklich drin im Basketball-Game. Ich konnte das Finale leider nicht gucken, weil ich da auf dem Rückweg aus dem Urlaub war. Aber habe mich natürlich trotzdem extrem gefreut, dass die Jungs das Ding nach Hause geholt haben. Aber Luca, ich glaube, du kannst da ein paar Wörtchen mehr zu.
Ja, also was soll ich sagen? Wahnsinn. Deutschland ist zum ersten Mal in der Geschichte des Basketballs überhaupt Weltmeister geworden. Ich weiß gar nicht, ob euch diese Tragweite bewusst ist, wenn man mal das vergleicht mit dem größten WM-Erfolg davor, das war nämlich der dritte Platz 2002, in den USA war damals die Weltmeisterschaft mit Dirk Nowitzki im Team wohlgemerkt, mit dem besten deutschen europäischen Basketballer bis jetzt überhaupt. Und jetzt ohne ihn, aber mit wirklich, finde ich, einer super Truppe, sind sie einfach mal eben Weltmeister geworden. Wirklich Wahnsinn. Und man muss einfach sagen, ich weiß nicht, wie es auf euch, wie ihr es verfolgt habt überhaupt, wie intensiv. Ich habe es sehr intensiv verfolgt. Leider konnte ich nicht immer gucken wegen der Zeitverschiebung. Das war immer sehr ungünstig. Zu Arbeitszeiten konnte man da nur mal bedingt in der Mittagspause natürlich zwinker, zwinker, mal kurz reingucken, wie die Basketballer spielen. Hab mir dann immer die Highlights reingezogen, aber das, was ich gesehen habe, war immer sehr, sehr vielversprechend. Und ich sag mal so, die 8 Spiele, 8 Siege sagt eigentlich alles. Und die Teamchemie, die hatten, was man so auch an Interviews und Highlights so auf Social Media, auf Instagram alles gesehen habt. Ich denke, da habt ihr auch bestimmt was gesehen oder könnt ihr was sagen. Das hat alles sehr, sehr rund gewirkt und ist, glaube ich, auch sehr ausschlaggebend dafür gewesen, dass wir da das Ding geholt haben.
Da blüht er richtig auf. Da blüht er richtig auf, unser Hobby-Basketballer. Nein, ich habe es tatsächlich relativ aktiv verfolgt. Also ich habe eigentlich ab dem Australien-Spiel jedes Spiel gesehen. Das liegt auch daran, dass ich keine Mittagspause habe und eigentlich immer Zeit habe reinzuschauen und das eigentlich sehr lässig gelegt war. Also es waren ja meistens die Spiele so um 14, 15 Uhr. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht zu gucken, weil ich es vorher auch wirklich nie aktiv verfolgt hatte. Ich weiß nicht, Jona, wie ist das bei dir?
Ja, also ich verfolge mal vielleicht so ein bisschen NBA, aber jetzt auch die heimische Basketball-Bundesliga eher weniger und ich bin auch Basketball nicht so bewandert, muss ich gestehen. Aber klar, also wenn man natürlich merkt während der Weltmeisterschaft, was da für eine Dynamik entsteht bei so einem Team und auch dann in dem Land, sage ich mal, dann guckt man natürlich schon gerne mal rein. Und mich hat es einfach sehr gefreut, dass die Jungs sich auch einfach so, ja, mal abgesehen von der Leistung, einfach so gut gezeigt haben, so im Teamgefüge. Ja. Also das war ja wirklich einfach ein Team, eine Mannschaft und die haben da Leistung gebracht und haben sich dazu auch noch sehr sympathisch gegeben. Ja, ja. Das fand ich einfach mal richtig geil.
Ich muss sagen, ich könnte ja auch gerne sagen, wie es bei euch war, aber wo ich gemerkt habe oder wo man schon so gedacht hat, oh, das könnte echt was werden bei der WM. Im Vorfeld wird ja schon so gesprochen, ja, Medaille ist das Ziel der Mannschaft. War auch prächtig, weil sie ja letztes Jahr Dritter bei der Heim-EM geworden sind. Aber die hatten ja eine relativ schwere Gruppenphase. Also es gab eine Gruppenphase, dann nochmal eine Zwischenrunde. Aber in der Gruppenphase hatten die Finnen dabei, die eigentlich auch immer eine ganz gute Basketballnation sind. Australier haben auch sehr gute Spieler aus der NBA in ihren Reihen. Und die Japaner, gut, die haben das im Auftakt locker mit links geschlagen. Waren auch Gastgeber unter anderem. Aber im zweiten Spiel, dass sie da dann direkt die Australier geschlagen haben, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet oder hätte nicht gesagt, oh ja, die schlagen wir locker. Und das war für mich schon so ein bisschen wegweisend, oh, wir schlagen die Australier. Und da war ja sogar schon Franz Wagner nach dem ersten Spiel verletzt. Und wir hatten einen guten Spieler aus der NBA weniger. Das war schon für mich ein richtig gutes Zeichen. Dann die Finnen auch mal einfach 101-75 weggeschlagen, was für eine Basketball-Weltmeisterschaft richtig viele Punkte sind. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber bei der Basketball-Weltmeisterschaft wird die pro Viertel immer nur 10 Minuten gespielt. Das heißt, und in der NBA pro Viertel 12 Minuten. Das heißt, weniger Spielzeit, weniger Punkte. In der NBA werfen die Teams so im Schnitt so 100 bis 120 Punkte pro Spiel. Bei den europäischen Spielen sieht das eher noch ein bisschen mauer aus, so 80 bis 100 Punkte. Und das war dann schon auch krass vom Scoring her, wie die Deutschen da reingeballert haben. Und in der Zwischenrunde haben sie dann richtig losgelegt, als sie dann natürlich auch die Slowenen mit Luka Doncic geschlagen haben. Aber jetzt übergebe ich erstmal an Till.
Ich bin einfach nur dankbar für diese Basketballvorlesung, die wir hier gerade frei Haus bekommen.
Stopp gerne Hörern, meinen Monolog, ja.
Ich hoffe, das geht den Hörern genauso. Was ich ganz cool fand, und das meinte Jona auch schon, dass du natürlich, da sind wir Deutschen ja gerade auch nach 2014 immer so happy mit, wenn man sieht, da kommt wirklich so ein Team gerade bei raus. Du hast ja nicht einfach einen Charakter mit Dennis Schröder immer gehabt, der, glaube ich, auch ziemlich negativ hier immer in Deutschland gesehen wurde, während es in den USA gar nicht so war, aber dieses Bild hatte er nun mal, das hat er jetzt wirklich mit... Ja, besser kann er sich eigentlich nicht darstellen und besser kann er sich auch, finde ich, nicht präsentieren. Er war eigentlich bis auf das Lettland-Spiel immer mit der Top-Spieler, aber auch dazu, diese Nicht-Performance von ihm in diesem Spiel hat eben das Team aufgefangen und ihn auch mental aufgefangen. Und du hast eigentlich in jedem Spiel jemand anders gehabt, der über sich hinausgewachsen ist, sei es jetzt Andy Obst gegen die USA. Also wie krass ist es einfach, dass man gegen die USA gewonnen hat. Da können sie noch alle B-Teams schreien und B-Teams schreien, die sind trotzdem alle besser
auf dem Papier. Also du sprichst da wirklich einen guten Punkt an. Dennis Schröder vor 4 Jahren war noch nicht so reif wie heute. natürlich klar, ne? Aber man muss wirklich sagen, der hat eine krasse Entwicklung, nicht nur auf dem Feld, sondern auch was neben dem Feld, Führung und Verantwortlichkeit und einfach als Führungsspieler angeht, hat er in den letzten 3-4 Jahren eine richtig gute, krasse Entwicklung gemacht. Hat ja auch schon letztes Jahr super die Mannschaft angeführt. Da waren jetzt zum Beispiel dann 2 Spieler, die dieses Jahr beim Kader dabei waren, letztes Jahr verletzungsbedingt noch nicht dabei. Das war einmal unser Koblenzer Jung, der Isaac Bonga. Und
gutes
Moritz,
Turnier gespielt übrigens. Gutes ja, Turnier. Der war wirklich ja. stark.
Also ich schwärme jetzt einfach mal 2 Minuten für Isaac Bonga. Nicht nur, weil er aus Koblenz kommt, sondern weil er auch ein Spieler ist, der die Drecksarbeit macht in der Defense, der wirklich wichtige Steals, Blöcke da gerissen hat, gerade auch gegen die USA, warum wir gegen die USA gewonnen haben, vielleicht mal kurz, einfach weil die sind zwar offensiv sehr stark, da kann jeder mal eben 20, 30 Punkte werfen, kein Thema, aber defensiv sind die zum Beispiel nicht so stark wie die Serben und deswegen war es im Finale ein deutlich schwieriger Gegner als die Amerikaner. Oder es war ein größerer Krimi als gegen USA. Gegen USA war ja wirklich ein Offensivfestival im Halbfinale und gegen die Serben, das war ja ein richtiger Krimi dann hinten raus.
Aber vor dem Turnier war ja auch schon irgendwie ein bisschen schlechte Stimmung, wenn ich das mitbekommen habe, weil da war noch eine Geschichte mit dem Schröder und mit dem
Maxi Kleber.
Maxi Kleber, danke. Da war ja auch schon, dachte man vorher, oh.
Ja.
Das sieht aber jetzt nicht so harmonisch aus. Ich meine, das hat sich dann während dem Turnier erholt so ein bisschen, aber vielleicht kannst du da noch mal kurz
erklären. Da kann ich auch gerne noch mal ausholen. Ja. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Maxi Kleber, erstmal generell, der spielt auch in der NBA bei den Dallas Mavericks und da stand zur Debatte, oder er war eigentlich für den Vorkader nominiert für die Deutschen, war letztes Jahr jetzt auch nicht dabei, hat letztes Jahr abgesagt, weil er sich von der anstrengenden Saison bei der NBA erholen wollte, was auch immer das heißen mag, und hat deswegen nicht bei der EM teilgenommen. Und die Basketballer haben halt vor 2 Jahren, als der neue Trainer Gordy Herbert kam, so ein Commitment gemacht. Wer jetzt dabei ist, der ist auch die nächsten 2 Jahre gesetzt oder 3 Jahre, so bis Olympia nächstes Jahr, glaube ich, irgendwie so 3-Jahres-Commitment hat Gordy Herbert von den Spielern eingefordert. Und da war halt eben damals ein Maxi Kleber nicht dabei, der nicht gesagt hat, ich bin safe dabei. Und das ist dem Dennis Schröder ein bisschen aufgestoßen, hat er dann in einem Podcast, ich weiß nicht mehr welchem, auch sehr klar und deutlich gesagt, was jetzt nicht die feine englische Art ist.
Bei Lanz und Precht war das, glaube ich, bei Lanz und Precht war das glaube ich, im Podcast. Ja, das glaub ich
auch. Und dann daraufhin war natürlich der Kleber beleidigt und hat dann seine Nominierung oder ist von der Nominierung zurückgetreten und war dann gar nicht mal mehr im Vorkader dabei. Hat jetzt, im Endeffekt kann man sagen, der Mannschaft keinen Zacken abgebrochen, weil wir auch so ganz gut vorne bei den Centern, was er ja spielt, aufgelegt sind mit Daniel Theis und Joe Vogtmann und auch in den zweiten Reihen noch. Wäre natürlich cool gewesen, wenn noch ein weiterer NBA-Spieler dabei gewesen wäre, aber wir haben es den Amerikanern auch so gezeigt, ne?
Wollte gerade sagen.
Es hat ja auch so gereicht.
Ging auch ohne einen weiteren NBA-Spieler. Ja. Also ich glaube, wir sind uns alle drei einig, dass das eine geile WM von den Jungs war und ich freue mich schon auf Olympia nächstes Jahr und hoffe, ist auch ein Druck, Erwartungsdruck jetzt irgendwo da für Olympia.
Ja.
Ein bisschen vielleicht, aber
wenn die zusammenbleiben, dann ist das, glaube ich, auch möglich, da eine Medaille zu holen. Jetzt weiß man nicht, jetzt haben sie schon gesagt, bla bla bla, alle Topstars, kann schon gar nicht mehr sprechen. LeBron und Steve Curry wollen jetzt alle unbedingt teilnehmen und committen zum US-Team. Ob das wirklich passiert, weiß man nicht.
Genau, das ist die Sache. In den USA ist immer noch.
Wenn das deutsche Team zusammenbleibt, dann haben sie auf jeden Fall, glaube ich, gute Chancen. Und es ist, glaube ich, ich habe mir schon gedacht, NBA ist auch in Deutschland klar. Es gibt die Zielgruppe, die das verfolgt, unter anderem einen unserer Podcaster-Jungs. Ihr könnt gerne mal raten, wer von uns das ist, anhand der letzten Minuten. Aber da die Spiele halt immer um 3 Uhr in der Nacht sind, ist das echt so ein Randding. Und dass sie jetzt mal so ihre Minuten im Rampenlicht haben, Ist gut. Kurze Transparenz, ich habe mir jetzt heute auch einen Basketball gekauft. Ich hatte vorher keinen im Haus und das hat mich jetzt bewogen, heute mal einen
anzuschauen. Boah,
nice. Ja.
Stark.
Eine Sache noch und dann können wir vielleicht auch so langsam, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, das Basketball-Thema schließen.
Arroganz.
Was ich noch sagen wollte, oder kurzer Exkurs nochmal zu Isaac Bonga, warum ich oder wir Koblenzer so stolz auf den sind. Der ist in Neuwied geboren, das ist so eine nächstgrößere Stadt zu Koblenz hier in Rheinland-Pfalz, und ist aber im Stadtteil Koblenz-Lüttel aufgewachsen. Und das Lustige ist jetzt, am Samstag, am Wochenende, kommt er nach Neuwied und trägt sich da ins Goldene Buch der Stadt ein. Also da ein kleiner Veranstaltungstipp, wer da Bock hat, kann da gerne dann im Anschluss des Pressetermins mit dem Goldenen Bucheintrag beim Jugendzentrum in Neuwied vorbeischauen, bei der Autogrammstunde. Ich kann leider nicht am Start sein, aber kleiner Veranstaltungstipp an der Runde vom Fanboy.
Danke, Luca. Vielleicht schaffe ich es ja, das einzurichten.
Nach Koblenz. Also wie gesagt, falls nach irgendwer Koblenz gerade im Raum Koblenz ist, hier habt ihr es zuerst gehört, unbedingt vorbeischauen.
Genau, ganz heißer Veranstaltungstipp.
Hat jemand noch irgendwas, was er unbedingt zum Thema Bälle und Körbe, sagen wir, loswerden? Überraschenderweise hebt Luca Butt die Hand.
Ein kleines Quiz, das habe ich schon länger für euch vorbereitet. Wisst ihr, was Lackerei bedeutet? Was könnte die Lackerei sein?
Irgendwas. Lackerei.
Ich.
Plackerei.
Das wüsste ich aber auch nicht, Luca.
Nee, keine Ahnung.
Ich schreib's mal in den Chat, wie es ausgeschrieben wird, dann könnt ihr es vielleicht mehr erahnen.
Lackerei, ja, vom Ackern.
Ja, genau. Ja, genau. Echt? Die Lackerei, das ist nämlich, wer die Basketballer verfolgt, weiß, dass sie immer, wenn die ins Fitnessstudio gehen, oder nach dem Spiel gehen sie immer ins Fitnessstudio und dann machen sie noch immer noch die Lackerei. Ja? Le Ackerei. Wo wir beim Franzosen-Exkurs waren, Le Ackerei. Lackerei. Da Grüße an den Athletiktrainer von den Basketballern, Arne Kriskowiak, auch wenn das nie hören wird.
Um die Hörer abzuholen, er hat in den Chat L Apostroph Ackerei, Lackerei. Damit das auch phonetisch, ist phonetisch der richtige Ausdruck klar ist? Ich weiß es nicht.
Ich dachte, ich leg eine smooth Überleitung hin von unseren Basketball-Weltmeistern, von unserem neuen Dream-Team zu unseren Graugänsen. zu unseren Graugänsen. Ein Rudi Völler, Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, wir reden nochmal über die Trainerkandidaten, die wir weit vorne sehen, sowieso nochmal. Aber ich glaube, und da sind wir uns einig, dass die Entlassung von unserem Hansi Flick, glaube ich, mehr als ja gerechtfertigt war, nach längerer Zeit jetzt schon. Aber ich weiß ja nicht, wen ihr jetzt als Top-Kandidaten auserkoren habt. Aber ich würde es mir einfach am besten, am geilsten finden, wenn der Rudi das auch weiterhin macht. Aber ich glaube, er möchte das nicht. Ich glaube, er möchte das nicht.
Ja, aber Hansi Flick Entlassung, also es war total überfällig. Es wäre auch schon vor dem Spiel gegen Japan überfällig gewesen. Ich weiß nicht, habt ihr das gesehen?
Japan-Spiel leider nicht, ne?
Das Japan-Spiel,
ja, ich habe es gesehen, weil ich bin seit geraumer Zeit auch am Kränkeln und saß zu Hause und dachte mir, ach komm, schaust du dir mal den DFB an. Hammerhart. Das war dieses typische Spiel, eine verunsicherte deutsche Mannschaft versucht, das Spiel zu kontrollieren, hat 70% Ballbesitz, verliert den Ball in letzter Kette an der Mittellinie und dann kommt eins zum anderen und am Ende sind 4 Tore gefallen. Viel krasser fand ich, dass Hansi Flick sich nach diesem Spiel hingestellt hat und gesagt hat, ich bin der Mann, ich bin immer noch der Richtige für diesen Job. Er muss, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon geahnt haben, dass das so nicht weitergehen kann. Ich meine, die Ergebnisse stimmen ja schon länger nicht.
Was soll er auch anderes sagen? Soll er sich vor die Kamera stellen und sagen, ja, Leute.
Ah, das ist schon sehr überzeugt.
Doch keine gute Idee. Ja, gut. Der wollte halt in seinem Job irgendwie noch festhalten, die Heim-EM mitmachen. Bin übrigens froh, dass wir Gastgeber sind, sonst wären wir bei der EM-Quali jetzt wahrscheinlich schon relativ weit hinten wichtig, in der Tabelle. Ja. Und das wollte ich nochmal gesagt haben. Das vergisst man, glaube ich, schnell. Wären wir in der Gruppe gewesen mit ein bisschen knackigen Ländern, wären wir, glaube ich, gar nicht
mehr. Ja, wer weiß, ob wir uns überhaupt qualifiziert hätten, ne?
Ganz genau.
Dann kommst du in diese Situation, Hansi Flick entlassen, du hast eigentlich das schwerstmögliche Spiel vor der Brust und dann setzt du da Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner auf die Bank und jeder weiß, egal wie es ausgeht, es kann nur witzig werden. Und dann passiert das und du gewinnst 2-1. Und die Graugänse fliegen wieder.
Die Graugänse fliegen wieder, ja. Wie kann, gut, als Hansi Flick, ich hätte mich schon ein bisschen verarscht gefühlt. Wie kann es denn sein, dass sie 5 Tage später gegen Frankreich
gewinnen? Habt ihr das 1-0 gesehen? Was war das denn für ein Tor?
Thomas Müller, as usual, ne?
Ja, aber das war Prime Brasilien bis dahin. Da war ja Hacke, Hacke, Spitze und dann Doppelpass und zack. Und Müller wird halt angeschossen, weil es Thomas Müller ist. Aber Wahnsinn, was war das für ein Tor?
Ja, ich muss auch sagen, Henrichs hat für mich ein richtig gutes Spiel gemacht. Das Spiel gegen Frankreich habe ich dann sehen können. Und ich habe leider das Japan-Spiel nicht gesehen, aber was mich so aus den O-Tönen, was ich alles so mir entnommen habe und auch aus den Highlights, dass das ja wirklich eine leblose Truppe war. Also der Hansi, ich habe jetzt leider nicht die Amazon-Doku vom DFB geschaut, aber wenn der da eine Ansprache macht, das geht ja hier rein, da raus. Also so war es zumindest, so kam es rüber von den Spielern beim DFB. Und dann hat er mal einen Füllkrug eine Ansprache gemacht bei der WM und auf einmal waren alle pumped, ja. Also kein Wunder, dass dann auf einmal, wenn Sandro Wagner, Hannes Wolf oder Rudi Völler oder wer auch immer dann die Ansagen da macht, wahrscheinlich alle drei zusammen, dass sie dann gegen Frankreich natürlich in der Bringschuld sind, ist auch klar, aber dass sie dann heiß sind wie Frittenfett, ja.
Hast du schön gesagt, Luca, hast du schön gesagt. Also wer die Doku noch nicht gesehen hat, hat nichts verpasst, glaube ich, abgesehen von den Graugänsen. Das ging ja eh die Tage durch Twitter und was weiß ich, wo sonst noch. Also die Doku war auch absolut, absolut zum Zeitpunkt auch absolut eine Katastrophe. Und brutal, da siehst du eigentlich, wie ein Hansi Flick, wo man ja eigentlich sagt, ja, er ist ein Menschenfänger und so ein Kram und hier und da. Der hat die Mannschaft in keiner Sekunde irgendwo erreicht, glaube ich, bei diesem Turnier. Und da hast du einfach gemerkt, dass die auch einfach die Ideen entweder nicht umsetzen konnten vom Flick, nicht wollten, keine Ahnung, aber da war überhaupt keine Connection zwischen Trainer und Mannschaft. Also 0,0.
Das hat, glaube ich, so ein bisschen, oder was ihm die Glaubwürdigkeit bei den Spielern, ist jetzt alles auch nur reine Spekulation oder meine Ansicht, vom Hansi Flick genommen hat, ist einfach, dass er nicht so richtig durchgreifen kann. Dass wenn ein Spieler wie Julian Brandt, glaube ich, bei der WM 10 Minuten zu spät zur Besprechung kommt, dann sagt er, ja, Julian war jetzt scheiße, aber eigentlich müsste er den ja mal mindestens für ein Spiel suspendieren. Da hat man aber bis zur Veröffentlichung von der Doku gar nichts von mitbekommen. Und so Sachen sind halt auch diese schöne Rederei, auch in den Interviews die ganze Zeit, was mir ziemlich auf den Senkel gegangen ist oder auch immer noch geht, das sind halt alles irgendwie so Anzeichen, wo du halt glaube ich, bei den Spielern nicht so richtig ankommst, weil die Spieler halt denken, ja, da kann ich mir eigentlich alles erlauben und gar nicht so richtig brennen, weder für den Trainer, fürs Team, fürs Land, für sonst noch wen.
Ich glaube, also bei aller Spekulation, dass du da schon einen Punkt ansprichst, also ich habe die Doku, es wurden ein paar Ausschnitte hochgeladen und da gibt es diese eine Ansprache vor diesem Spiel und das ist wirklich nicht gut. Also ich bin jetzt kein Motivationscoach und kein Experte für Rhetorik, aber das ist schon mäßig. Und du musst aber auch sagen, dass die Mannschaft, und vielleicht sagen sie es aus Bequemlichkeit, aber alle haben sich ja, also Thomas Müller stellt sich ja wirklich nach dem 2-1 hin und sagt, sorry Hansi Flick, dass wir gewonnen haben, so ungefähr. Wir müssen uns beim Hansi entschuldigen, dass es vorher nicht so geklappt hat und jetzt klappt es auf einmal.
Das ist aber auch ein abgekatertes Spiel. Ne?
Ich glaube trotzdem, dass Hansi Flick eine gewisse Trainerexpertise hat, sonst hätte er keine 6 Titel mit Bayern gewonnen. Auch wenn man inzwischen sagen muss, das scheint schon ein großer Ausreißer nach oben gewesen zu sein. Aber am Ende gibt ihm da der Erfolg meiner Meinung nach recht. Ich fand es nur wirklich krass, also ich als natürlich irgendwie Mensch, der meinen Freunden seit Monaten in den Ohren liegt, wie blöd die nächste EM wird und Deutschland fliegt in der Gruppenphase raus und es war ja eh sowieso klar, hatte ich bei diesem Frankreich-Spiel so zum ersten Mal so wieder das Gefühl, ah, es könnte ja doch, es
zumindest mal kein Gruppen aus, ja.
Weil was mich so aufgeregt hat nach diesem Japan-Spiel, ist, dass sich ein Gündogan hinstellt und sagt, ja, vielleicht sind wir einfach nicht gut genug. Vielleicht ist unser Kader einfach so schlecht.
Quatsch.
Und da dachte ich mir, hallo, bei aller Liebe. Also, wir haben erstmal Gündogan, der war doch Topspieler der Premier League letzte Saison.
Spieler der Saison beim Kicker.
Ja, Spieler der Saison, ja. Wir haben so viele krasse Kicker und bei Japan, die mögen ein eingespieltes Team sein. Aber die spielen bei Bochum oder die spielen bei Eindhoven, die Spieler, ja, wir sind besser als ein 1-4 gegen Japan, das habe ich gar nicht gepackt. Und ich hatte so das Gefühl, Jona, gleich darfst du, ich hatte das Gefühl, dass es so zum ersten Mal wieder mal so eine Körpersprache gab, gerade Can, Emre Can, oft gescholten. Ich fand, der hat ein krasses Spiel gemacht.
Ah, gut. Emre Can ist ein anderes Thema, aber Jona, du erstmal.
Ja, nein, Emre Can hat da mal ausnahmsweise ein gutes Spiel gemacht, glaube ich. Man muss das schon so sehen, glaube ich, dass wir haben natürlich gute Spieler in der Nationalmannschaft, aber die Qualität ist einfach nicht mehr da wie vor 5, 6, 7 Jahren. Guck dir die Mannschaften an, 2010, 2014. Ich bekomme wirklich Kopfschmerzen, also ich möchte ihm jetzt gar nicht zu nahe treten, aber wenn Nico Schlotterbeck da in der Abwehr steht, es tut mir leid, aber der schießt doch nur Böcke, der Typ.
Ja, er wurde ja auch
gegen Japan,
ist doch kein,
Japan ganz
das ist doch, er wurde ja auch falsch eingesetzt, muss man sagen. Doch, ne?
Das ist doch kein Verteidiger, den ich normalerweise unter normalen Umständen in die Nationalmannschaft bringen würde, ja. Aber du hast halt auch niemanden anderen. Also man muss schon sagen, dass Deutschland vom Kader her Nationalmannschaft nicht mehr auf dem Niveau ist, wo es mal war. Du kannst natürlich trotzdem sagen, okay,
sind wenn sind immer noch genug Turnier, Leute, die da Champions League spielen. Also so ist es ja nicht, ne?
Ja, natürlich.
Wobei ein Marius Wolf natürlich jetzt auch Champions League spielt, ne?
Ja, gut. So, genau, wenn du es so siehst. Also da muss ja schon, glaube ich, ein bisschen auch eine richtige Selbsteinschätzung haben als Deutschland mittlerweile und sagen, okay, wir sind vielleicht schon keiner nicht in der Weltspitze. Was ja nicht heißt, dass man als Team trotzdem auftreten kann, wie eine Weltklasse-Mannschaft und auch Leistung bringen kann. Ja.
Und dass aber man ja nicht.
Das kam, hat man.
Sorry. Dass man ja nicht qualitativ die beste Mannschaft sein muss, zeigen ja die Basketballer. Die haben die US-Amerikaner einfach durch Kampf, Teamchemie und wirklich viel Ackern und immer wach sein, immer zu jeder Sekunde auf dem Feld und nicht irgendwo anders sein, haben die Amerikaner geschlagen. Die qualitativ beste Mannschaft von der Basketball-WM. Und so geht's halt. Nur über die Teamleistung kannst du dann wirklich die Großleistungen oder die konstanten Leistungen abrufen. Das Wort zum Sonntag.
Im Nachhinein möchte ich nochmal die Extraleistung dieser Folge an die deutsche Nationalmannschaft im Basketball aussprechen. Ich habe es vorhin vergessen. Ich hatte mir das vorgenommen und jetzt im Nachhinein die Auszeichnung.
Vielleicht als kleine Aufklärung, sorry Till, dann kannst du gleich weitermachen. Wir haben uns gedacht, dass wir jetzt jedes Mal pro Folge eine Extraleistung verteilen, nur für die, die es beim letzten Mal nicht mitbekommen haben.
Und wer weiß, was mit Extraleistung gemeint ist, der weiß auch, was mit Extraleistung gemeint ist.
Das ist, denke ich, klar.
Was ich noch sagen wollte, wie witzig ist es, dass Rudi Völler Jonathan Tah aufstellt und wen hat er, und Henrichs, genau, haben wir schon drüber gesprochen, und das so wahnsinnig gut funktioniert. Und davor hast du Gosens und Schlotterbeck und es funktioniert so überhaupt nicht. Das ist ja auch, also das, ich habe lange keine so stabilen Außenverteidiger mehr beim DFB gesehen. Ich hätte es anhand der Namen jetzt nicht erwartet, aber die haben wirklich ein starkes Spiel gemacht. Also vielleicht auch, weil sie irgendwie so ein bisschen unbelasteter waren.
Ja, kann gut sein, aber man muss auch sagen, momentan Jonathan Tah macht bei Leverkusen auch einen richtig guten Job. Den eh gut in Form, Henrichs hat auch bis jetzt jedes Spiel bei Leipzig gespielt, ist ja auch ein Leverkusener Junge, muss man dazu sagen, ne? Der ist ja Rudi Völler ja auch ein bisschen verbunden mit denen, kennt ihr ja auch schon eine längere Zeit, aber man muss einfach sagen, da hat er, also wobei ich auch nicht immer zu viel Rudi Völler zusprechen möchte, ich glaube auch schon sehr viel, dass Hannes Wolf und Sandro Wagner im Hintergrund sehr viel Arbeit geleistet haben und Rudi Völler eher so da der Moderator und Ansprecher, wenn es um Ansprachen geht, so ist, ne? Also nur meine Meinung von außen, weiß natürlich keiner, wie es wirklich ist, ne?
Wer macht's?
Tante Käthe macht alles richtig. Ich hoffe, der Rudi macht's, aber er wird es nicht machen. Also wenn der DFB es nicht hinbekommt, den Nagelsmann da jetzt hinzusetzen, dann wird mir jetzt auch spontan kein jemand einfallen, der das machen. Also ich sehe Nagelsmann da einfach jetzt, auch wenn es nur ein Jahr ist, auch okay. Ich würde jetzt versuchen, einigermaßen da für die EM hinzusetzen und dann danach kannst du mal gucken. Weil der Nagelsmann will auf lange Sicht, glaube ich, die Nation nicht machen.
Ich sage halt, dass er es nicht machen wird, weil er ist zu jung, die Fallhöhe ist zu groß. Also er ist überhaupt nicht in der Verfassung, dass er jetzt im Alter von 36 Jahren, die Nationalmannschaft kann er auch noch mit 60 trainieren, in so einer Situation die Elf übernimmt, denke ich nicht, dass er da Bock drauf hat. Ich habe gehört, Bayern würde sich nicht gehaltstechnisch in den Weg stellen. Sonst muss ich aber auch sagen, also außer dem bestehenden Team waren eigentlich ein Großteil der Kandidaten Quatsch. Also ich möchte bei aller Liebe, Oliver Glasner sehe ich jetzt irgendwie nicht als Bundestrainer.
Auf keinen Fall.
Aber es war natürlich noch ein Name jetzt doch häufiger als gedacht im Gespräch. Und das ist kein deutscher Landsmann.
Ich ahne was, ich ahne ja, was.
Auch von dem gibt es ein legendäres Video, was hier relativ oft gequotet wird. Die Rede ist von Louis van Gaal.
Eine dicke Kuss an alle Muttis.
Der jetzt doch relativ oft fällt als Name, weil er so ein bisschen man sagt so ein bisschen, das ist die perfekte Lösung nochmal bis zur EM. Einer, der die Spieler kennt, einer, der auch schon Nationalteams gecoacht hat. Also was heißt die Spieler kennen, den deutschen Fußball kennt, er spricht Deutsch. Und ja, so ein bisschen als der Mann gesehen wird, der den Spielern mal so ein bisschen den rechten Weg zeigen kann. Was haltet ihr denn von Louis van Gaal als Nationaltrainer?
Till, du triffst da bei mir einen sehr wunden Punkt. Also ich finde auch, Louis van Gaal fände ich eine sehr gute kurzfristige Lösung. Ich weiß halt nicht, wie realistisch sie ist wegen seinem Prostatakrebs, wie es da bei ihm gesundheitlich momentan ausschaut.
Alles gut an der Stelle.
Genau. Ich finde, wir bräuchten, oder meiner Meinung nach, ein Trainerprofil, einen erfahrenen alten Haudegen, der halt den Jungs ganz genau sagt, wo es lang geht. Und dann vielleicht noch im Hintergrund so ein paar Taktikfüchse und auch ein Motivator. Wie Sandro Wagner finde ich als Co-Trainer richtig gut, weil er einfach auf einer Ebene mit den Spielern ist, aber trotzdem die Distanz oder den Respekt bei den Spielern hat, den er sich einfach durch sein Auftreten, finde ich, erarbeitet hat, da die Leute zu motivieren. Vielleicht kann dieses Co-Trainer-Duo mit Hannes Wolf und Sandro Wagner da so einen Erfahrenen wie Van Gaal, der ja dann doch auch nicht 100% geben kann wegen seiner Krankheit, unterstützen. Das wäre vielleicht so ein Modell. Ein anderer Name, der noch unrealistischer ist, den ich als einzigen den ich gut finde, aber ich glaube, es ist nicht machbar, wäre Ralf Rangnick. Was sagt ihr dazu?
Der hat schon abgesagt.
Gott. Gott, oh Gott, oh
weil
Gott.
Er einfach mit Österreich Nein, weil er gerade einfach mit Österreich echt erfolgreich ist. Deswegen,
ja, und darum wird er auch, darum hat er auch schon gesagt, dass er da bleibt. Also der,
hat er das gesagt? Okay, das habe ich nicht
mehr bekommen. Der hat schon abgesagt. Der macht mit Österreich tatsächlich einen sehr guten Job, aber ich kann ihn auch voll verstehen, dass er keinen Bock auf Deutschland hat.
Ja, es und ist natürlich glaube, verständlich.
Der österreichische Verband, der spielt auch ein bisschen da seine Melodie nach.
Ja. Und vielleicht noch kurz ein Wort zu Julian Nagelsmann. Bin ich nicht wirklich 100% von überzeugt. Jona hat es schon angesprochen. Julian Nagelsmann ist für mich einfach noch zu jung. Und auch momentan einfach nicht so gefestigt, dass ich ihn sehe, dass er da auf einmal die ganze Nation dafür eine Europameisterschaft fit machen kann.
Dann wollt ihr für die Heim-EM einen Holländer auf die Bank setzen. Dann wollt ihr zwei für die Heim-EM einen Holländer auf die Bank setzen. Ihr habt doch.
Louis van Gaal ist doch am Herzen Münchner. Also,
ja, Leute. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also, ich hätte auch lieber, glaube ich, jemanden, das muss kein Taktikfuchs sein, da muss jemand auf der Bank sitzen, der die Leute mitnimmt, der die Mannschaft erreicht. Ich meine, Felix Magath hat sich ja auch ins Spiel gebracht, den sehe ich halt jetzt auch nicht unbedingt auf der Bank. auf gar keinen Fall. Also es ist schwierig, da bleibt nicht mehr viel übrig irgendwie. Dann muss doch nochmal der Yogi machen. Keine Ahnung.
Leider auch Klinsmann gerade in Südkorea, sonst könnte er das auch nochmal machen.
Schade.
Nochmal Sommermärchen mit Klinsi und Yogi als Co-Trainer. Sollen sie einfach nochmal machen, oder?
Es wird gut gehen. Es wird auf jeden Fall gut gehen. Ich fände es so eine geile Lösung, wenn man es einfach so lässt, wie es gerade ist. Das ist so irgendwie so der Rudi. Das
würden, glaube ich, sich alle wünschen.
Der Rudi, jeder mag Rudi und dann hast du wirklich, glaube ich, zwei kluge Köpfe mit Wagner und Wolf hinten dran und das wäre irgendwie so das lustige Trio, wo man einfach mal schauen, was wird.
Also wäre das eure Wunschlösung, ne?
Was wird? Rudi Völler ist, glaube ich, letztendlich die Wunschlösung.
Ja, mal gucken, ob er sich selber noch als Sportdirektor beim DFB überreden kann, ne?
Ich glaube aber, er macht das nicht. Aber ich bin sehr gespannt, wer es wird. Also, weil jetzt Es ist ein bisschen Aufbruchsstimmung, wisst ihr? Das gab es so lange nicht mehr.
Endlich mal wieder.
Wahrscheinlich werden wir total enttäuscht. Ich habe das Gefühl, die EM ist noch nicht verloren. Ich habe es die letzten Monate gesagt, aber ich habe das Gefühl, die EM ist noch nicht verloren.
Nee.
Apropos Service-Info ab 3. Oktober, Ticketvorverkauf.
Ich habe mich schon registriert.
Da kauft man eins für mich mit.
Ich darf nur 4 kaufen.
Ganz schön teuer.
Auf jeden Fall 4. Ja, ist teilweise die Preise auch unverschämt, ja. Aber das war jetzt nicht wirklich überraschend, fand ich.
Nee. Aber fand schon, also gerade okay. So, also naja. Inflation, Leute. Inflation.
Okay. Ja. Inflation lässt grüßen.
Habt ihr doch was zum Thema DFB zu sagen?
Nö. Ich glaube, Jona hat aber noch einen.
Ich glaube, es ist alles gesagt.
Ach, stimmt.
Ich habe noch einen ganz kleinen Programmpunkt. Ich glaube, den machen wir aber vielleicht dieses Mal fix. Danach wollten wir noch ein, zwei Empfehlungen, glaube ich, aussprechen. Und dann ist auch, glaube ich, die Folge hier ganz gut im Kasten. Ja, Leute, ich habe euch wieder ein klasse Spiel mitgebracht. Diesmal nicht aus der Bundesliga, sondern aus der Champions League Saison 2006-2007. 5. Spieltag.
Gruppenphase, ja.
Werder Bremen gewinnt, 5. Spieltag. Werder Bremen gewinnt 1-0 gegen den FC Chelsea. Und wir gehen mal rein in die Aufstellung.
2-5, 2-6, ja.
2-6, 2-7, ganz genau. Ja.
Dürfen wir wieder raten?
Ich glaube, ihr dürft wieder raten. Wir fangen mal mit Bremen an. Und die Aufstellung ist eigentlich ein Traum. Also haut mal raus,
Jungs. Torwart. Tim Wiese.
Ja, Tim Wiese ist, glaube ich, klar. Steht im Tor. 2,0 Kickernote an dem Spieltag. 2-0 gespielt.
Ja, Tim Wiese natürlich. Verteidigung, Naldo, Petri Pasan. Wen gibt's da noch? Johan Miku vorne weiter drin. Ayrton eventuell. Oh. Ivan Klasnic. Oh. Und dann vielleicht noch Baumann natürlich. Baumann. Und Verteidiger. Vielleicht Till, vielleicht weißt du noch was.
Ich wüsste auf jeden Fall noch Diego.
Ja, vielleicht.
Per Mertesacker. Per Mertesacker.
Stimmt, ja.
Tim Borowski.
Stimmt.
Der nicht schon bei Bayern war. Thorsten Frings.
Oh ja, guter Call.
Ich gehe die ganze Nationalmannschaft einfach durch. Klasnic wäre mir auch noch eingefallen.
Ja.
Und sonst, es war wahrscheinlich noch zu früh für The German Messi, Marco Marin, von dem her würde ich den jetzt mal rauslassen.
Ich glaube auch.
Also ich habe schon ich habe schon einige genannt, die dabei waren. 1-2 habt ihr vergessen. Luca ist auch mit Miku hat nicht mehr 2006 oder 2007 bei Bremen gespielt, glaube ich. Ist auf jeden Fall. Miku hat da nicht mehr gespielt.
Also Diego dann wahrscheinlich.
Diego hat auf jeden Fall. Also ich roll das Feld mal von hinten auf, Kinder. Clemens Fritz, Per Mertesacker, Naldo und Vomé.
Pierre Vomé. Alter Schwede. Der hat einen Wumms gehabt.
Auch ja. Der hat einen richtigen Wumms gehabt, der Kollege. Also Viererkette steht da wieder 1. Mittelfeld, Tim Borowski, absolut richtig. Thorsten Frings. Der Jensen, wie heißt der Jensen mit Vornamen?
Der Däne, ne?
Der Däne, ja. Genau. Diego auf der 10 natürlich und im Sturm. Natürlich Legende
Miroslav Klose. Na klar, Klose.
Der war er noch nicht bei Bayern.
Und da war er noch nicht bei Bayern. Und nebendran im Sturm Hugo Almeida.
Hugo Almeida.
Wurde aber später.
Alter Schwede, was eine Legende. Hugo Almeida. Und der Torjubel von ihm immer, wo er sich an seinen Arm oder inneren Arm küsst, auch Legende. Ja.
Absolut legenden Status. Pasan auf der Bank nur, Luca, hat es aber richtig genannt. Aaron Hunt wurde noch eingewechselt. Christian Schulz natürlich auch. Und Ivan Klasnic in der 90. Minute auch noch für Miro Klose in die Partie gebracht. Trainer natürlich ist, glaube ich,
Thomas Scharf,
klar. Thomas Scharf, selbstverständlich. Blicken wir mal auf die andere Seite des Feldes zum FC Chelsea. Auch komplett crazy Mannschaft. Legt mal los, wen er da
parat Peter Schech. Peter Schech, Didier Drogba, Malouda, bin ich mir nicht sicher, Diarra auf der 6 vielleicht, John Terry natürlich in der Innenverteidigung, wen haben wir noch im Mittelfeld?
Lampard.
Lampard, Ballack. Stimmt. Ballack ist ja, da ist er, glaube ich, schon, das war die erste Saison bei Chelsea, wo er ablösefrei von Bayern zu Chelsea gewechselt ist.
Wie hieß denn der?
Ashley Cole. Till, ja.
Michael Essien. Und ja, dann ist mein Latein am Ende.
Michael Essien. Auf der 6, ne?
Sonst weiß ich echt niemanden. Chelsea auch einfach historisch bedingt einfach ein Club, den ich sehr ungern auch einfach über den spreche.
Absolut, Leute, ja, absolut.
Fang mal an, Jona. Wir haben die in der Verteidigung gehabt.
Ich fange mal an. Also auch da sind viele Namen genannt, die auf jeden Fall dabei waren. Peter Cech nicht im Tor, wahrscheinlich verletzt zu dem Zeitpunkt. Im Tor ist Cudicini.
Carlo Cudicini, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht, ja?
Ich kenne ihn
absolute
nicht.
Absolut,
wirklich nicht. Das ist so eine Marke italienischer Berndrea.
Das ist absolut richtig, Luca. Das ist italienischer Berndrea. Das wird natürlich
auch vielleicht ein Folgentitel.
In der Vierer. Auch ein guter Folgentitel, glaube ich. Auf jeden Fall Viererkette Ashley Cole, richtig, Luca, John Terry am Start. Bularus, ehemaliger Hamburger, ja, hat da gespielt. Und rechte Seite ein Jeremy, noch nie gehört. Wird geschrieben mit G vorne, also Jeremy.
Sagt mir
wirklich. Nö, einfach Jeremy, keine Ahnung. Das ist der Jeremy. Noch nie gehört.
Jeremy Franklin.
Jeremy Fragrance, rechts hinten bei Chelsea. Mittelfeld, brachial. Makelele, hinten auf der 6.
Wusste ich nicht wieder, wer das war.
John Obi Mikkel hat gespielt, Michael Essien. Und natürlich weiter vorne Michael Ballack.
Michael Ballack.
Am Start.
Wer kennt ihn nicht?
Born and raised. In Görlitz.
Im Sturm Joe Cole und Didier Drogba. Auch nicht schlecht. Einwechslungen, auch sehr interessant. Ein Robben.
Stimmt.
Andriy Shevchenko kam noch rein in der 60. Minute. Baller. Und John Wright Phillips kam noch rein für Michael Ballack.
Ja, schon mal Phillips.
Den muss man jetzt auch nicht kennen. Ansonsten auf der Bank noch Diarra, Luca hat es auch richtig gesagt. Ja. Kam aber nicht mehr rein. Trainer, sollte klar sein auch.
Oh, wir waren hier mit Mourinho.
The special one.
Genau.
Ja. Übrigens, Sean Wright Phillips für mich, deutsche, englische Odonkor.
Englische Odonkor, auch da triffst du wieder voll ins Grüne, Luca. aber das war der Ausflug in die Vergangenheit. Ein klasse Spiel, Bremen gewinnt 1-0. Fünfter Spieltag, Champions League, Gruppenphase 2006, 2007.
Also wirklich wieder immer Nostalgie pur für mich. Also ich finde ich eine sehr gute Kategorie. Die sollten wir Folge für Folge beibehalten, oder? Wie schaut es bei euch aus?
Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe da großen Gefallen dran. Mhm. Und ich glaube, ihr zwei auch. Das war es jetzt aber von mir. Wir wollten aber noch ein, zwei Empfehlungen aussprechen. Weil Luca, du hast doch.
Ja, wir wollten vielleicht noch so ein bisschen jetzt über Ausblick auf Wochenende machen. Saisonstart in der Bundesliga war ja. Die letzte Folge ist ja dann doch ein paar Wochen her. Aber halten wir es lieber ganz kurz und knackig. Tabelle vorne drin, ganz spannend. Leverkusen 9 Punkte, volle Punkteausbeute. Bayern auch. Spielen jetzt am Freitag. Was denkt ihr? Wie geht's Spiel aus? Wie wird's laufen?
Ich kann nicht meine Kicktipps hier in der Runde verraten. Ich glaube, es wird ein sehr enges
Spiel. Oh.
Ich glaube, ja.
Das Problem hatten wir schon mal. Das Problem hatten
ist
wir
auch
schon
mutig
mal.
Von mir, als glaube ich momentan letzter im Tippspiel damit anzukommen. Aber ich glaube,
wer führt? Wer führt? Kurze Nachfrage, sorry.
Weiß ich nicht.
Beruhigt euch. Nicht. Ist doch am Anfang der Saison. Hinten kackt die Ente. Bleibt locker.
Ich würde sagen, es wird eng. Und ich hoffe auf natürlich einen Sieg des FC Bayern.
Es ist ja der letzte Spieltag quasi bevor die Wiesen beginnen, deswegen glaube ich, dass die Bayern auf jeden Fall gewinnen.
Ja, es wird, denke ich, ein sehr enges Ding, weil einfach beide, beziehungsweise Leverkusen ist in einer sehr guten Form, Bayern, ja, so wie immer, aber trotzdem alle Punkte mitgeholt. Ich hoffe natürlich als Bayern-Fan, dass wir es dann am Ende machen werden und was natürlich auch, aber für beide Mannschaften von Nachteil ist, dass es einfach jetzt schon Freitagsspiel ist. Wahrscheinlich alle noch ein bisschen von der Länderspielreise außer Leon Goretzka geplagt. kurzer Shoutout oder nicht an Leon Goretzka. Aber wird auf jeden Fall ein spannendes, knappes Ding. Mit hoffentlich positivem Aufgang für den SC Bayern München.
Ja, bin ich mir sicher, die Bayern sind gut drauf, die gewinnen das Ding. Die wollen ja auch, dass die Leute zum Oktoberfest gute Laune haben. Ja, da liefern die eine Regel immer ab. Die restlichen Spiele, weiß ich nicht.
Sonst noch vielleicht
für mich uninteressant.
Eine kurze Einschätzung für, also von meiner Seite aus, für mich die Überraschung der Saison, weiß nicht, ob man das nach 3 Spieltagen sagen kann, aber finde ich schon.
Kann man nicht.
Stuttgart finde ich, macht bis jetzt einen sehr guten Job. Hätte ich nicht so in der Form erwartet.
5-0 gewonnen, 5-0 verloren, 5-0 gewonnen, so ungefähr.
Ja.
Als er Vogelbild. Leipzig und Leverkusen sind dieses Jahr sehr stark. Ich denke, das kann man nach 3 Spieltagen sagen. Und das wird eine enge Saison für den FC Bayern. Ich bin gespannt, wie lange Leverkusen diese Form halten kann. Ich sehe Leipzig als die größere Gefahr. Aber auch einfach aus dem Grund, dass zum Beispiel Boniface momentan eine dermaßen Überform hat. Was ist, wenn der sich verletzt oder so? Dann ist zum Beispiel bei Leverkusen, finde ich, relativ hoch die Gefahr, dass dieses ganze, wie soll ich sagen, diese ganze Leichtigkeit, die sie momentan versprühen, weg ist. Mhm. Wer, glaube ich, nichts mit dem Titel zu tun haben wird, das kann man, glaube ich, nach 3
Buchstaben reichen. Aus Dortmund.
3 Buchstaben reichen aus.
Grüße nach Dortmund.
Ich glaube, das kannst du vergessen. Vielleicht rappeln sie sich wieder in der Rückrunde auf, aber das ist schon Hanebüchen, dass du gegen Heidenheim Punkte liegen lässt.
Ja, das ist gefühlt dass, jedes Jahr dieselbe Leier bei Dortmund irgendwie. Wird nicht
ob es
alt.
Eine Mentalitätsfrage ist, man weiß es
nicht. Marco Reus gefällt das, ne?
Man weiß es nicht. Darf man ja nicht mehr sagen. Die standen ja alle vor der Wand. Naja, gut. Egal. Sonst noch jemand?
Ich glaube, nach 3 Spieltagen muss man sich erstmal noch ein bisschen orientieren, alle Mannschaften auch. Ich glaube, wenn wir die nächste Folge begehen, können wir da schon mehr sagen. Hoffe ich zumindest. Aber ich glaube, wir wollen unter der 50-Minuten-Marke bleiben heute. Wir haben über die geilste Mannschaft der Welt, die deutschen Basketballer, geredet. Wir haben über unsere Graugänse geredet. Wir hatten einen Ausflug in die Champions-League-Saison 2006-2007 und wir haben einen kleinen Ausblick auf die Bundesliga, auf die nächsten Bundesliga-Spiele, auf den nächsten Bundesliga-Spieltag gegeben. Jungs, ich bin fix und fertig nach so einer Folge. Ja.
Jetzt erstmal eine schöne Doku reinziehen, oder?
Erstmal jetzt eine ganz entspannte, ja, also ich tipp von mir, die deutsche Doku will ich zum Einschlafen gucken, da kriegst du wirklich Albträume. Aber das war mein Wort zum Sonntag. Ich verabschiede mich schon mal und ihr habt das letzte Wort.
Ich verabschiede mich auch und denke, dass unsere Hörer genauso geplättet sein werden wie wir. Wir sind sehr gespannt als Sportstunden-Cast, welcher Trainer künftig die Nationalelf trainiert, wie es für die Basketballer weitergeht. Und natürlich sind wir auch gespannt, was Luca Both jetzt zu sagen hat. Ich verabschiede mich auch und wünsche euch noch einen schönen Abend.
Ja, vielen Dank für die super Überleitung, Till. Ich fand es mal wieder richtig schön. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, dass ich heute sehr, sehr Bock hatte, mal wieder aufzunehmen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal ist da nicht so eine große Pause. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Basketballer bei der Olympia eine Medaille holen werden. So viel zum langfristigen Ausblick und zum kurzfristigen Ausblick oder Tipp. Habe ich noch zwei kleine Doku-Tipps. Wer es noch nicht gesehen hat, sehr interessant und empfehlenswert von der ARD, die Doku Unparteiisch, Deutschlands Elite-Schiedsrichter. Finde ich, haben einen sehr spannenden Einblick, sind 4 Folgen oder 5 Folgen, ich schaue es gerade nach, wo einfach so ein bisschen ein Hinterblick, also ein Einblick bei den Schiedsrichtern von deren Perspektive aus gezeigt wird, wie so das Schiedsrichterleben aussieht, was man ja sonst nicht so wirklich mitbekommt. Und dann auch noch eine sehr empfehlenswerte 26 Minuten Doku von Zeit Online findet man auf YouTube. Fußball ohne Meckern, das Fairplay-Experiment. Da wird auch so ein bisschen auf die Schiedsrichter eingegangen. Aber da, was ich da nochmal spannender finde, ist einfach, dass da mit einem Amateurteam aus Berlin ein Experiment für eine halbe Saison gemacht wird, wo sie sich selber auferlegen, nicht zu meckern. Und es ist sehr spannend, die Spielaufnahmen sowohl von Spielerseite als auch Trainerseite bei den Spieltagen dann zu sehen, was mal besser, mal schlechter ausfällt. Also wer da nach der Sportstunde noch ein bisschen Bock hat, sich ein paar Dokus reinzuziehen, gerne reinziehen. Tipp von unserer Seite. Und das soll es dann auch gewesen sein von uns. Sind wir doch ganz knapp über die 50 Minuten drüber, aber ich hoffe, das könnt ihr uns nochmal verzeihen.
Super, super, Luca.
Und damit beende ich auch meine extra Leistung und sage Servus, Gute und Tschö aus Koblenz.
Ab in die Herbstpause.
Fertig.